freue mich, dass ihr alle hier seid. Ihr habt das schon gehört, entweder in dem Blog, den ihr gelesen habt, oder in den Ankündigungen hier, dass ich einen etwas dem Monat entsprechenden Titel für die Predigt gewählt habe. Liebe macht hibbelig. Geht uns vielleicht so, oder manchen von uns, im Wonnemonat Mai, der ja gestern begonnen hat. Alles neu macht der Meier. Es muss im August 1999 gewesen sein, habe ich so mal historisch nachgeforscht. Damals war ich befasst mit meiner Lehre als Landwirt und das war Erntezeit im August. Und ich weiß, dass wir waren den ganzen Tag damit befasst, Getreide einzufahren. Das ging einfach nur darum, der Mähdrescher, der hat irgendwie immer das Getreide abgeschnitten und gedroschen und wir mussten immer nur die Anhänger schnell zum Silo fahren. Es war ein Sonntagmorgen und in der Erntezeit, das waren so diese Ausnahmetage oder Wochen im Jahr, da wurde halt gearbeitet. Diejenigen, die aus der Landwirtschaft kommen, wissen das, solange es hell war eigentlich, von morgens bis abends. Und an diesem Morgen hatten wir früh begonnen mit der Arbeit. Und in diesen besonderen Tagen der Erntezeit gab es nicht die gewöhnlichen Mahlzeiten, die wir sonst hatten, wo wir dann also mittags, morgens, abends zusammen gegessen haben, sondern irgendwie wurden da so Lunchpakete gemacht, die man auch noch während der Arbeit schnell zwischendurch essen konnte, weil es war maximale Effektivität gefragt. Und ich kann mich erinnern an diesen ganz besonderen Sonntagmorgen, weil wir seit Stunden schon sehr früh aufgestanden bei der Arbeit waren und es war eine sengende Hitze an dem Tag und es war viel zu tun. Und es hatte sich, ich weiß nicht warum, weil es ein bisschen unpassend war, Besuch angesagt bei den Bauersleuten für diesen Tag. Und das war Besuch aus Augsburg. Das waren die Eltern von einem Kollegen, der auf diesem Hof dort auch arbeitete. Die waren auch sehr frühzeitig morgens aufgestanden in Augsburg und sie hatten dort etwas mitgenommen. Und als ich mal wieder mit einem Hänger, mit einem leeren Hänger zurück aufs Feld kam, der Hunger quälte mich bereits, die Sonne brannte vom Himmel herab, da saßen die alle da schon und die anderen sagten, jetzt machen wir Brotzeit, jetzt machen wir Pause. Und dann hatten sie einen leckeren Essenskorb dort. Und dann haben sie diesen Essenskorb aufgemacht und da waren frische Brezen aus Augsburg drin, von jenem Sonntagmorgen gebacken, mit Butter bestrichen, mit frisch gezapfter Milch von den Kühen. Das war wunderbar. Das war ein, und als Zugabe dazu noch, ich weiß nicht, ihr kennt Zwetschgenhonig, ne? Kennt ihr, ne? Pflaumenmus. In Hessen nennt man es Zwetschgenhonig. Oder da, wo ich gearbeitet habe, nennt man es Quetschehoink. Ne? Das war Pflaumenmus von Oma selbst gemacht und dann mit diesen Brezen. Es gibt so Mahlzeiten, die sind königlich, daran erinnert man sich noch Jahrzehnte später, obwohl sie jetzt nicht ein Kilometer langes Buffet waren. Es ist in ihrer Einfachheit nicht übertreffen, aber der Kontext, der war einfach fantastisch und es hat nichts gefehlt und man fühlte sich wie ein König. Man hatte gearbeitet und jetzt hat man frische Brezen gegessen. Und eine ähnliche Szene haben wir hier bei dem Predigttext, den wir heute zugrunde legen. Eine ähnliche Szene ist hier vor unserem inneren Auge. Und jetzt frage ich mich gerade, hattest du den Predigttext vorgelesen? Dann müssen wir das an dieser Stelle machen. Einen Moment. Er steht uns immer in meinem Manuskript mit drin, aus Bequemlichkeitsgründen. Aber diesmal nicht. Der steht in Johannes 21. Das ist also das letzte Johanneskapitel. Könnt ihr gerne mit mir aufschlagen. Johannes 21. Da steht überschrieben Gespräch mit Petrus. Ich möchte den Text mal vorlesen und dann euch den Zusammenhang näherlegen. Der Text selber, den ich ausgesucht habe, sind nur ein paar Verse. Da steht, als sie nun gefrühstückt hatten, Vers 15 ist das, ne? Kapitel 21, und dann geht ihr in Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Was ist der Zusammenhang? Ich habe eben von dem lecker duftenden Brezen erzählt, die wir gegessen haben damals auf dem Feld. Eine ähnliche Szene haben wir hier. Und zwar unmittelbar, und sie wird ja noch eingeleitet durch diesen Text, da steht, als sie nun gefrühstückt hatten. Es hatte eine besondere Mahlzeit stattgefunden. Mahlzeiten scheinen immer eine besondere Bewandtnis zu haben, gerade wenn es darum geht, mit Jesus am Tisch zu sitzen. Nach dieser ganzen schweren, niederschmetternden Enttäuschung von Golgatha, nach dem Tod Jesu, war den Jüngern ja, wem mag man es verdenken, nichts anderes eingefallen oder nichts Besseres eingefallen, als zurückzukehren an ihre Arbeit. Zurückzukehren von dem, worauf sie sich verstanden. Doch dann, so die Verse vorher, ihr könnt das nachlesen, steht Jesus plötzlich am Ufer von diesem See Genezareth. Und die erkennen ihn erstmal nicht. Aber als sie auf sein Geheiß hin einen erfolgreichen Fischzug erleben, da erkennen sie ihn. Da steht er am Ufer, als wäre nichts geschehen. Und das Schöne ist, Vers 9 sagt es uns, die Brotzeit ist schon fertig. Er hat lecker Essen gemacht. Das Feuer brennt, das Fladenbrot ist schon knusprig und Fische gibt's auch. Kommt und haltet das Mahl, lädt Jesus sie ein. Ich denke für die Jünger, und deswegen ist es wahrscheinlich uns auch hier überliefert worden, ist diese einfache Mahlzeit mit ein bisschen lecker gegrillten Fisch und mit Fladenbrot, das ist eine Mahlzeit gewesen, wo sie auch im Nachgang wahrscheinlich gesagt haben und noch Jahre später, da stimmte alles. Da waren wir wieder zusammen. Da war Jesus wieder da. Und dann haben wir königlich gegessen, wie es sich gehört für Fischer. Richtig lecker Fische. Und ich glaube, dass erstmal, bevor wir in das hineingehen, was dort passiert im Gespräch zwischen Petrus und Jesus, dass wir erstmal begreifen müssen, dass dieses Bild, was uns hier gegeben wird, es wird uns ja sozusagen fast als letztes Bild noch mitgegeben im Johannesevangelium, dass das ein Bild ist für die Liebe Gottes. Ein Bild dafür, wie sehr Gott uns liebt. Es wird uns kaum überliefert, was bei diesem Gespräch so im Jüngerkreis der Anwesenden besprochen wurde. Natürlich wissen wir, was dann Petrus und Jesus unter vier Augen geklärt haben. Und wir dürfen auch davon ausgehen, dass als sie bei diesem Frühstück zusammensaßen, sie noch nicht unbedingt theologisch alles erfasst hatten und begriffen, was da am Kreuz geschehen war. Also ich glaube noch nicht, dass sie in dem Moment in der Lage waren, eine systematische Stellvertretungs- und Rechtfertigungstheologie abzuliefern, warum das sein musste und was da am Kreuz geschehen ist. Ich glaube nicht, dass sie überhaupt begonnen hatten, an diesem Punkt irgendetwas davon zu begreifen. Das wird deutlich dann später, als sie anfangen, darüber nachzudenken. Hier ist erstmal eine ganz andere Stimmung. Hier zählt nur eines, aber das ist das Wichtigste und das ist erstmal das, was vor aller Theologie kommt und nach aller Theologie. Nämlich Jesus ist da. Jesus ist wieder da. Deswegen ist es ein Zeichen der Liebe Gottes für uns in diesem Bild, weil nur eines für die Jünger ersichtlich war, nach all der Enttäuschung und Frustration. Nämlich Jesus hatte gesagt, ich komme wieder und er ist wieder gekommen, jetzt ist er wieder da. Und das ist das Schöne an diesem Bild, was wir einfach nur mit dem Herzen begreifen dürfen und auch sollen. Da steht er und da ist er wieder da. Und da hat er auch lecker Essen gemacht und er kümmert sich darum. Und das ist es, was es bedeutet, ein Adventist zu sein. Sich auf diese Verheißung zu freuen, dass, weil, wenn er es damals getan hat, dass er es wieder tut. Ich komme und bin wieder bei uns, bei euch da. Das ist erstmal der erste Gedanke, wenn Jesus eine Ansage macht, das ist das Erste, was sie lernen sollen, bevor sie überhaupt in die tieferen geistlichen Bedeutungen hineingeführt werden, und die lautet, wenn ich eine Ansage mache und wenn ich sage, ich komme wieder, dann komme ich auch wieder. Und jetzt bin ich hier und jetzt lass uns schön essen. Der Text fährt dann damit fort, dass es zwischen Jesus und Petrus zu einer klärenden Aussprache kommt. Das ist der Text, den ich gelesen hatte. 15, 16, 17. Wir wissen ja aus dieser Geschichte mit Petrus und dem Hahn und dass er bei der Verhaftung Jesus verleugnet hat und dass Jesus das ja auch noch vorhergesagt hatte, dass Petrus dann noch was zu klären hatte. Da war noch eine Rechnung offen oder da stand noch ein Gespräch aus. Dreimal hatte Petrus gesagt, als er gefragt wurde, gehörst du auch zu diesem Jesus, bist du auch einer von denen? Hat er gesagt, nee, also ich, das muss eine Verwechslung sein. Dabei hatte Petrus dem Jesus immer seine Liebe und seine Zuwendung gezeigt. Auch jetzt hier in dieser Szene, wenn ihr die Szene lest mit dem, was vorher geht, da seht ihr, dass als Petrus erkennt, dass es Jesus ist, da springt er ins Wasser und da schwimmt er an Land. Der wartet nicht erst, bis die da am Anleger anlegen, der springt einfach ins Wasser. Also diese Begeisterung, dieser Ausdruck für die Zuneigung, die er hat. Und jetzt kommt es zu diesem seelsorgerlichen Gespräch und Jesus macht dabei den Anfang, er tut den ersten Schritt. Er wartet nicht darauf, dass Petrus angekrochen kommt und sich entschuldigt bei ihm. Er sagt nicht mal, ich warte erstmal, dass du was sagst hier vorher, wir haben noch was zu klären. Und das Interessante ist auch in diesem seelsorgerlichen Gespräch, dass Jesus hier gar nicht so rumpsychologisiert. Ich weiß nicht, ich habe mich gefragt, ich bin ja auch Seelsorger und manche von euch sind, viele von euch sind auch Seelsorger in den Gesprächen, die wir einfach so führen mit Leuten, die sich uns anvertrauen. Wie kommt man denn, wenn man jetzt ein klärendes Gespräch zu führen hat, wie kommt man da zum Punkt? Das ist immer eine schwierige Sache, wie man da so die richtige Stimmung erwischt und macht und die richtige Einleitung spricht, dass man jetzt also auch auf die Verletzenden, auf die Kernfragen zukommt. Das, bei Jesus geht das, vielleicht mag es daran liegen, dass es ein Gespräch unter Männern ist, geht gleich hier aufs Ganze. Er spricht gleich den Kern an und die erste Frage, die er stellt, die haut gleich voll auf die 12, die heißt, hast du mich lieber als mich diese haben? Also hast du mich lieber als die anderen? Und die Frage, die macht ja schon deutlich, vielleicht ist uns gar nicht mehr bewusst, dass die Frage so formuliert war in ihrer ersten Erscheinung, dass es hier um eine Aufarbeitung von Vergangenheit geht. Also hier nennt Jesus das Thema. Jetzt wollen wir mal über dich reden, Petrus. Hast du mich lieber? Er fragt ja, das ist ja eine Steigerungsform. Hast du mich lieber als die anderen? Und herausfinden will er dadurch, durch diese Frage, ob Petrus etwas dazugelernt hat aus dem, was ihm passiert ist. Petrus war nämlich, so würden wir hier sagen, im Norden war ein Schnacker gewesen. Ne? Seine Worte waren, Matthäus überliefert sie uns im 14. Kapitel, und wenn sie alle Ärgernis nehmen, so doch nicht ich. Das hat Petrus zu Jesus gesagt. Jesus ankündigte und sagte, naja, es werden mich viele verlassen und so, sagte er, hey, das mag für die anderen gelten, aber auf mich kannst du dich verlassen. Das ist eine andere Art zu sagen, steht ja nicht wörtlich da, aber es ist genau dasselbe, wie wenn er sagen würde, die anderen mögen dich lieb haben, aber ich habe dich lieber. Okay? Aber Petrus hat, das erkennen wir, in seiner Antwort dazugelernt, bitter dazulernen müssen. Und die Antwort, die er jetzt gibt, bedeutet, dass er begriffen hat, worum es geht. Er antwortet nur, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt nicht mehr, ey, ich bin der, der dich viel lieber hat als die anderen, habe ich dir doch gezeigt, weil das kommt jetzt nicht mehr gut. Und daran möchte ich den ersten tieferen Gedanken für heute anknüpfen, mit dem lieber haben als andere. Wenn man meint, sich im Gegensatz zu den anderen als richtiger, als liebevoller, als wertvoller, als loyaler positionieren zu müssen, dann, so entnehme ich diesem kleinen Gespräch und den Umständen, dann ist das der Beginn der Verleugnung, des Verrats an der Sache Jesu. Das ist eine steile These. Wie viel Streit zwischen Geschwistern, wie viel Streit in und zwischen Gemeinden, wie viel Streit zwischen verschiedenen Kirchen, rührt genau daher, dass wir behaupten, wir haben Jesus aber lieber als ihr. Wir haben ihn aber lieber als ihr. Wir machen es nämlich besser. Wir sind richtiger als ihr. Und weil alle anderen ihn im Stich lassen, dann werden wir Adventisten dastehen und werden die Fahne noch hochhalten. Das meinen wir doch, wenn wir sagen, wir haben Jesus lieber als die anderen, weil wir zu dieser Kirche gehören, weil wir in diese Gemeinde gehen, weil wir Vegetarier sind oder weil wir den Sabbat halten, andere nicht, weil wir regelmäßig in die Gemeinde gehen, weil wir die richtige Lehre haben, deswegen haben wir Jesus lieber als die anderen. Was aber Petrus dazulernen musste, und das ist das ganz Wichtige hier, ist, die Liebe zu Gott lässt sich nicht dadurch steigern und auch nicht dadurch beweisen, dass wir ihr einen Kontrast geben. Ja? Denn ich liebe dich ist mehr als eine Kombination von Liebeserklärung und Beweis. Was hier getan wird, ist, dass Jesus die Logik des Verrats, der Verleugnung, Verleugnung wird ja mit Verrat gleichgesetzt, von innen heraus beleuchtet und sagt, die Logik beginnt da, wo man sich selber eine Negativfolie besorgt, um zu sagen, wie toll man selber als Christ, als Nachfolger ist. Man sagt, ich mag dich doch mehr als der hier. Ich glaube, die großen Sünden der Kirchengeschichte, die zu Lieblosigkeit und sogar zu Blutvergießen geführt haben, begannen, ob es so gesagt wurde oder nicht, mit der Haltung, wir lieben ihn mehr als die anderen. Und wenn die anderen ihn nicht so doll lieben wie wir, dann müssen die ja was falsch machen. Und wenn die was falsch machen, dann muss das ja ganz, ganz schlimm sein. Und dann belohnen wir die mit Bestrafung sozusagen. Das ist der erste Gedanke, der mir einfach auffällt, weil das die erste Frage Jesus ist. Und nun geht es aber weiter. Es ist ja ein dreifacher Dialog, der etwas ermüdend schon dargestellt wird. Ne, da steht Frage, Antwort, Auftrag. Frage, Antwort, Auftrag, Frage, Antwort, Auftrag. Das ist die Struktur. Und alle drei Fragen und Antworten sind auf den ersten Blick, zielen sie auf dasselbe hinaus. Indem Jesus Petrus fragt, ob er ihn liebe, fragt er nach seiner Motivation. Die Motivation und dann kommt der Auftrag erst. Der Auftrag lautet, Schafe weiden. Jesus beauftragt aber erst, nachdem er sich vergewissert hat, dass Petrus aus der einzigen Motivation heraus handelt, die für das Reich Gottes angemessen und akzeptabel ist. Nämlich aus Liebe. Das hört sich jetzt als erstes logisch an. Aber wir sind ja Menschen und wir wissen, das ist immer so eine Diskussion, die ich auch führe in der Familie, ganz interessante Diskussion, wie rein sind eigentlich unsere Motive? Meine Frau sagt immer, eigentlich machen wir alles aus Egoismus. Nein, sie will mich da so ein bisschen provozieren und ich sage, nein, es gibt auch selbstlose Sachen. Dann sagt sie aber, selbstlos handelt einer auch, weil er sich davon was verspricht und wenn es das Himmelreich ist oder dass er sich besser fühlt nachher. Also am Ende ist es doch nur Egoismus. Also wie rein sind unsere Motive? Und ich halte dann immer dran fest, dass ich sage, ich glaube, es gibt auch selbstloses Handeln, wo man eben nicht auf seinen Vorteil bedacht ist. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist dieses Motiv für unser christliches Handeln doch schon eher selten in dieser reinen Form vorhanden. Also jemand sagte mal zu mir im Gespräch, ich möchte auf jeden Fall in den Himmel kommen und wenn es nur als Straßenfeger ist dort. Ne? Das war sein höchstes Ziel, das war seine Motivation. Er wollte auf jeden Fall in den Himmel kommen und wenn er nur die goldenen Platten fegen kann, ist ihm egal. Hauptsache dabei sein ist alles. War so ein sportlicher Typ. Ne? Und die Motivation war, ich will auf jeden Fall im Himmel sein. Oder wir handeln aus der, haben wir ja auch eine starke Geschichte drin, aus der Motivation der Exklusivität. Ja, Exklusivität heißt immer, wir sind die einzigen Richtigen und deswegen machen wir das Richtige. Und es fühlt sich gut an, zur Elite zu gehören. Zu sagen, ich bin im Boot, du bist draußen, ich gebe dir eine Chance, kannst reinkommen. Wir handeln manchmal auch aus dem Motiv, uns religiös aufwerten zu können. Ja, oder einen kleinen sozialen Aufstieg damit hinzulegen. Es ist ja so, dass die Soziologen uns sagen, dass wenn man weltweit gesehen, wenn man Adventist wird, dann ist das auch immer ein enormer sozialer Aufstieg. Wir handeln vielleicht auch in unseren religiösen Motivationen und manche wirklich definitiv aus Angst heraus. Ja, wir wollen das, weil wir nicht verloren gehen wollen. Ja, wir machen Mission, weil wir möchten nicht, dass andere verloren gehen. Und manch einer macht sich's einfach, seine Motivation ist die gute alte preußische Pflicht. Der sagt dann einfach, wat mut, dat mut, ne? Und deswegen bin ich Christ und mache das, was ich mache. Und in diesem kurzen Gespräch mit der Beauftragung, die Jesus hier macht, und ich glaube, dass dieses Gespräch uns überliefert ist, denn seelsorgerliche Gespräche sind ja sonst irgendwie vertraulich, ne? Ich glaube, dass es uns überliefert ist, weil in Petrus wir angesprochen sind und wir denselben Auftrag bekommen. Da wird uns etwas gelehrt. Und das ist erstmal sehr pointiert. Nämlich Jesus will hier uns beibringen, das einzig echte Engagement, es gibt für das Engagement in der Nachfolge, nur eine legitime Motivation und das ist die Liebe zu Jesus. Nun wissen wir, dass unsere Motive immer gemischt sind, aber deswegen, gerade deswegen, müssen wir uns durch so einen Text daran erinnern lassen. Warum machen wir das? Und gestern habe ich einen Brief geöffnet, der an mich gerichtet ist. Der muss wohl schon eine Woche in meinem Fach gewesen sein. Ohne Absender, Name stand drauf, keine Adresse. Irgendjemand hat wohl einen Artikel gelesen, den ich im Advent-Echo geschrieben habe und hat dann über, glaube ich, 5 oder 7 eng bedruckte DIN A4 Seiten über die Adventisten hergezogen, auf übelste Art und Weise. Ich habe mir die ersten 1,5 Seiten gegeben, dann habe ich gedacht, wenn das so weitergeht, das ist das nur eine reine Zeitverschwendung. Es war nicht gut informiert, es war schlecht recherchiert, es war einfach nur. Und das war einer von der Fraktion, ich habe Jesus lieber als ihr Adventisten. Und da habe ich mir, ist mir das klar geworden, dass ich ihm gerne, und ich hätte ihm die Frage gestellt, hätte er seine Adresse hinterlassen, die Frage gestellt, aus welcher Motivation er das gemacht hat. Und ob er sich sicher sei, dass seine Motivation, mir diesen Brief zu schreiben, ob das Liebe ist. Denn das ist die Frage, die Jesus stellt. Denn er will ja hoffentlich Schafe weiden und Pastor Hirte sein, ne? Hüte meine Schafe. Aber er hat die Frage vorher nicht gehört. Sonst hätte er es anders angegangen. Und das macht, und Jesus macht mit Petrus hier Folgendes, er beauftragt ihn und indem er ihn beauftragt und sagt, Mensch, du bist ein Hirte, das ist die Einstellung, mit solchen Leuten kann ich arbeiten. Und das wird uns überliefert wegen uns, weil uns die Frage auch gestellt wird. Wir werden auch gefragt, hast du mich lieb? Wenn wir mit Ja antworten, bekommen wir auch diesen Auftrag. Es gibt viele Ausleger, die sagen, dass die dreimalige Frage eine Art Code ist für das dreimalige Versagen des Petrus, als dieser Jesus verleugnete. Also wie Petrus den Jesus dreimal verleugnet hat, fragt Jesus ihn dreimal, ob er ihn lieb habe und damit ist sozusagen die Sache aus der Welt geschafft. Es ist komisch, dass Jesus nicht, als er die Antworten des Petrus hört, sagt, dann ist ja alles gut. Sondern er beauftragt eben, dann kann ich auf dich zählen, dann kann ich dir eine Aufgabe übertragen. Du sollst für andere Menschen da sein, das sagt er ihm hier. Das ist ja ganz berühmt, wenn man in den Petersdom hineingeht, ich meine, ein paar von euch waren sicherlich schon mal in Rom, im Petersdom, dann ist man ja erstmal, wenn man das erste Mal da reingeht, ist immer faszinierend, ist man erschlagen von der Größe und dem Ausmaß, von dem Reichtum dieser größten Kirche der Welt. Und die zentrale Botschaft, dieser Kirche, die ist oben um die Kuppel herum. Das müssen Buchstaben sein, die sind mannsgroß. Da steht, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Das Zitat aus Matthäus 16. Und man übertrug nun diesen Satz, der ja absolut biblisches Zitat ist, du bist Petrus, auf dich will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Indem man diese Worte aber ablöste von der allgemeinen Nachfolge und auf ein Amt übertrug, damit auf eine Person oder eine Institution, beging man den Sündenfall des ersten Gedankens von heute. Man sagte damit, dieser Mensch, diese Kirche hat Gott lieber als die anderen. Und ich glaube, der Fehler des römisch-katholischen Amtsverständnisses ist ja nicht, dass da einer ist, der Stellvertreter Gottes auf Erden ist, sondern dass da eben nur einer ist und eben nicht jeder, der in der Nachfolge steht und jeder auf die Art, die ihm eigen ist. Ich verstehe diesen Text so, dass Jesus in Petrus mich anspricht. Es wäre zu einfach zu sagen, das scharfe Weiden, das gilt nur für Petrus oder maximal noch für Leute, die irgendwo in seiner Nachfolge stehen, wir Prediger. Und die Gemeinde bauen, das gilt nur für uns. Hier liegt eine besondere Auftragung einer besonderen Person vor, nicht eine allgemeine Beauftragung. Und weil das so schwer zu begreifen ist für den normalen Nachfolger, muss es wohl immer wieder gesagt werden. Müssen wir es wohl immer wieder hören und lesen. Und deswegen glaube ich, und das ist der tiefere Sinn dieser dreimal wiederholten Frage, deswegen müssen wir es wohl auch öfter hören. Manchmal sogar öfter als dreimal. Ich selber habe diese Frage auch mindestens dreimal in meinem Leben gehört. Ich weiß, als ich knapp 14 Jahre alt war, da habe ich die Frage gehört, hast du mich lieb? Und ich habe geantwortet damals, indem ich mich entschlossen habe zur Taufe. Ich war noch sehr jung damals. Aber es war eine sehr bewusste Entscheidung. Ich gehöre nicht zu denen, die das bereut haben, die sich früh dafür entschieden haben. Ich habe die Frage gehört, hast du mich lieb? Ich habe geantwortet, ja. Ich habe diese Antwort bekundet damit, dass ich mich taufen ließ. Und ich habe auch den Auftrag gehört, weide meine Schafe. Aber verstanden habe ich den nicht. Ich wusste nicht genau, was damit gemeint ist für mich, was dahinter steckt. Und etliche Jahre später war ich, ihr wisst es ja, in Frankreich bei einer christlichen Familie. Da hatte Gott mich hingeführt. Und ich glaube, er hat mich da hingeführt, um mir beizubringen, dass getauft sein ein Anfang ist und eben nicht schon das Ende. Dass ich noch viel lernen muss. Und ich erinnere mich bei einer Predigt, bei irgendeiner Zeltversammlung war das, da in meinem Leben, das sind so ganz bestimmte Marker, die wichtig sind, bei einer Predigt habe ich wieder ganz deutlich diese Frage gehört, die Jesus mir stellt, nämlich, hast du mich lieb? Und als der Prediger fragte, ob wir unser Leben ganz in den Dienst Gottes stellen wollten, da habe ich mit Ja geantwortet, aus vollem Herzen. Und da habe ich deutlicher meinen Auftrag gehört, weide meine Schafe. Aber wie genau das gehen sollte, wusste ich auch da noch nicht. Ich hatte so meine eigenen Vorstellungen und Wünsche. Und dann fing ich Theologie zu studieren an. Und als ich aus Südafrika vom Studium zurückkam, da wollte ich zwar immer noch diesen Auftrag wahrnehmen, aber Prediger wollte ich nicht werden. Ich wollte eigentlich alles werden, Hauptsache kein Prediger. Und durch verschiedenste Umstände brachte Gott mich an den Punkt, dass ich Prediger geworden bin. Das war erstmal ganz banal. Damit hat er mich aber wieder genau das dritte Mal in meinem Leben vor diese Frage gestellt. Hat mich gefragt, hast du mich lieb? Ich sagte, ich habe es dir schon zweimal gesagt. Und dann habe ich wieder gehört, dann weide meine Schafe. Und diesmal wusste ich, was er meinte. Und es hat lange gedauert. Ich glaube, in unserem Leben ist das so. Wir antworten auf diese Frage, wir sagen ja, aber den letzten Teil haben wir irgendwie noch nicht verstanden. Wir haben unseren Platz noch nicht gefunden, das geht vielen so. Und manchmal braucht es dreimal, manchmal vielleicht vier oder fünfmal. Aber ich glaube, Jesus stellt uns die Frage wieder und wieder, weil er uns an diesen Punkt bringen möchte. Und die Schafherde, die ich seitdem betreue, hat auch einen Namen. Gemeinde Grindelberg, Gemeinde Altona. Und es ist okay so. Ich mag das. Wenn Jesus den Petrus fragt, ob er ihn lieb hat. Wenn Jesus dem Petrus dreimal seine Aufgabe nennt, dann stellt er die gleiche Frage und den gleichen Auftrag mir. Liebe macht hibbelig, habe ich gesagt. Wenn die reine Motivation ist, dass man jemanden liebt, dann will das irgendwie raus. Kleine Geschichte zum Abschluss und dann soll uns das deutlich machen. Es war am 2. Mai 1962, also ein paar Jahre bevor ich geboren wurde, in San Francisco, in der Zeitschrift dort, im Tagesblatt, San Francisco Examiner. Da war eine kuriose Anzeige zu lesen. Da hatte jemand die Anzeige geschaltet, ich habe das auch recherchiert, das stimmt. Mein Mann soll nicht mit dem Tode bestraft werden für etwas, das er nicht getan hat. Ich biete demjenigen Strafverteidiger, der den Fall meines Mannes übernimmt und ihm Gerechtigkeit zuteilwerden lässt, 10 Jahre meines Lebens als Köchin, Hausverwalterin oder Kindermädchen. Die Frau hatte kein Geld. Ihr Mann war verurteilt worden. Sollte umgebracht werden in der Gaskammer. Und einer der ganz berühmten Anwälte, von San Francisco, den sich keiner leisten konnte, der hieß Vincent Hallinan, der hat das gelesen und das war eine Herausforderung für ihn und er hat sich mit Gladys Kidd in Verbindung gesetzt, so hieß die Dame. Es ging um ihren Mann Robert. Ihm wurde vorgeworfen, dass er einen Antiquitätenhändler ermordet habe. Denn seine Fingerabdrücke waren auf einem alten Schwert in dem Antiquitätenladen gefunden worden. Und Hallinan hat sich reingekniet. Aufgrund dieser Indizien, ne, weil die Fingerabdrücke da auf diesem Schwert waren, hatte man den Robert Kidd zum Tode verurteilt. Aber in dem Verfahren ist es dem Strafverteidiger, dem Hallinan, gelungen, zu beweisen, dass erstens der Händler mit einem Messer, aber nicht mit diesem Schwert umgebracht worden war und dass zweitens die Fingerabdrücke nur deshalb darauf waren, weil sich das Stück vorher im Besitz eines Freundes von Robert Kidd befand und die beiden sich daran erinnern konnten und das auch bezeugt wurde, dass sie einmal bei irgendeiner Feier ausgelassen mit diesem Schwert rumgefuchtelt und ein Scheingefecht gemacht hatten und jeder hatte dieses Schwert in der Hand gehabt und deswegen waren diese Fingerabdrücke da drauf. Das konnte bewiesen werden. Und er wurde freigesprochen. Aber der Strafverteidiger war ein Gentleman. Er hat es wie rigoros abgelehnt, dass die Frau bei ihm 10 Jahre Dienstmädchen sein muss. Aber es hat mir irgendwie deutlich gemacht, die Frau, die liebt ihren Mann. Und deswegen habe ich so gedacht, Liebe macht hibbelig. Die hat sich überlegt, ich habe kein Geld, ich muss irgendwas machen. Ich weiß, der ist es nicht gewesen. Und die hat eine Idee gekriegt. Und das ist ja auch gut ausgegangen, es ist gesegnet worden. Wenn die wollte was tun, die konnte nicht tatenlos mit zusehen. Jesus fragt mich immer wieder, hast du mich lieb? Und ich glaube, diejenigen, die die Erfahrung gemacht haben, dass sie das aus vollem Herzen bejahen können. Die merken, wie sie innerlich auch so ein bisschen unruhig werden und wie das raus will. Und dann wird Gott uns schon zeigen, wo die Schafe sind, an welchem Ort, die wir zu weiden haben. Amen.